Guten Morgen von mir. Ich bin auch eingerichtet. Ich möchte euch am Anfang eine Frage stellen. Wovor kann man weglaufen? Vor allem läuft man nicht weg. Ich glaube, wenn es was zum Essen gibt, läuft man nicht unbedingt weg, wenn man Hunger hat. traut euch, sagt mal was. Vor Sorgen, ja? Vor Verantwortung kann man weglaufen, ja? Wovor kann man weglaufen? Hier war auch noch. Vor den Eltern kann man weglaufen. Wovor kann man weglaufen? Martin. Bist du vor der Welle weggelaufen? Ja, vorhin war hier noch was laut. Da habe ich. Wie? Gefährliche Tiere. Ja, gefährliche Tiere. Gut, meistens läuft man weg vor Dingen, eben, die gefährlich sind. Meistens. Aber Eltern sind eigentlich nicht gefährlich im Normalfall. Vielleicht gibt es auch was anderes. Ja, drohendes Unglück. Ich glaube, viele Geschwister, die hier sitzen, haben erlebt Unglück in ihrem Leben. Krieg, Gefahr, Flut, Feuer, das sind alles Dinge, vor denen man weglaufen muss. Man rennt ums Leben, man rennt um sein Leben. Im Krankenhaus gibt es so eine Krankheit, das nennt sich Hinlauftendenz. Das klingt ganz nett. Aber eigentlich ist es was, wo jemand wegläuft. Also ein Patient, der da ist und plötzlich, du gehst ins Stationszimmer oder ich, und dann ist er nicht mehr da. Das nennt man Hinlauftendenz. Das ist nur ein medizinischer Fachbegriff. Der läuft dann weg. Es gibt auch ein Spiel, Fangen. Ich kann weglaufen. Ich muss sogar weglaufen, weil sonst habe ich verloren. Fangen spielen. Dann gibt es so ein Spiel, was Kinder mit ihren Eltern oft machen. Sie laufen weg und der Papa oder die Mama sagt, nein, bleib hier. Und sie rennen hinterher und das Kind findet es lustig und rennt erst recht weg. Es ist auch eher noch ein lustiges Ding oder auch nicht lustig, ne? Je nachdem. Gut, es gibt auch so eine TV-Serie, Auf und Davon, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo Leute ausreißen und sagen, sie gehen weg. Sie wollen einfach ihr Land verlassen und neu anfangen im Ausland, weil sie denken, es ist leichter. Das ist nicht unbedingt der Fall. Es gibt auch so einen Eigensinn. Also die Bibel spricht auch von so Geschichten, zum Beispiel der verlorene Sohn. Der war eigensinnig und ist weggelaufen. Komm, Papa, gib mir jetzt mein Erbe, zahl mal aus, was mir zusteht und dann gehe ich. Und tschüss. Aber eigentlich ist er weggelaufen. Oder Hagar, wir lesen im Alten Testament von Sarah, die ihre Magd gedemütigt hat, weil sie schwanger war und auf Sarah herabgesehen hat. Und sie ist weggelaufen, weil sie diese Demütigung nicht ausgehalten hat. Bist du schon mal weggelaufen? Ja? Seid ihr schon mal weggelaufen vor etwas? Meistens läuft man weg vor einer Not, vor einer Verletzung oder vor einer Aufgabe. Kann man auch weglaufen. Vor einer Enttäuschung vom Leben. Oder im Leben. Aber wisst ihr was? Jesus ist es nicht egal, ob ihr weglauft. Jesus ist nicht egal, wo wir unterwegs sind auf unserem Weg. Und schon gar nicht, wenn wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Aber auch wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, es ist Jesus nicht egal, wo du dich bewegst, wo du unterwegs bist. Der Titel meiner Predigt heute heißt Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Ist wichtig. Wir haben gehört, dass Palmsonntag ist heute. Anne hat es schon richtig gut uns weitergegeben, was das heißt. Und wir wissen, dass Jesus in Jerusalem eingeritten ist. Und es war die Zeit, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Er wurde verraten, er wurde hingerichtet. Und das ist, also die Bibel sagt, es war 2 Tage danach. Es hat nicht eine Woche gedauert, so wie bei uns. Ostern ist am Sonntag in der Woche, sondern es waren 2 Tage danach. Und wir lesen in Lukas 24, dass die Frauen, ja, das ist jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, anyway, die Frauen gingen zum Grab mit wohlriechenden Ölen und sie wollten Jesus salben. Und sie kommen ans Grab, mach den Vers nochmal aus, bitte, Entschuldigung. Und sie sagen, wo ist Jesus? Und das Grab ist leer und sie finden ihn nicht. Wir kennen die Geschichte, die meisten unter uns. Und es erscheinen ihnen Engel, die sagen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Und das Interessante ist, er hat es den Jüngern schon gesagt im Vorfeld. Und jetzt lesen wir in Lukas 24, Vers 11, wo die Frauen zurückkommen. Ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Und in der Luther-Übersetzung oder Schlachter heißt es, die Worte waren ihnen wie Geschwätz. Da kann man denken, ja, ja, die Frauen wieder, ne, die haben wieder was, was sie erzählen können. So ein Geschwätz. Ich finde es noch treffender, dieses Wort Geschwätz. Weil ich denke, das ist genau das, wo die Jünger empfunden haben, die Frauen, die haben es wieder nicht kapiert und die erzählen irgendein Geschwätz. Und hier steige ich ein mit der Geschichte von 2 Jüngern, die sich Emmaus-Jünger nennen und die genau danach, als sie das gehört haben, Jerusalem verlassen haben. Und wir lesen im Vers 13, am selben Tag gingen die 2 Jünger aus einem Dorf, zu ihrem Dorf, was 11 Kilometer von Jerusalem entfernt ist. Und um das mal ein bisschen grafisch darzustellen, habe ich nur eine Grafik mitgebracht, damit ihr mal seht, wie viel 11 Kilometer von Wesel sind. Ich hoffe, es funktioniert. Welche Orte da eingeschlossen sind. 11 Kilometer sind ungefähr 2 Stunden Fußweg. Also Hamminkeln ist drin. Bis nach Xanten gehen 11 Kilometer von Wesel aus. Fast bis Alpen. Förde, Rheinberg ist fast mit drin, Hüngs ist drin, also quasi alle Orte, wo wir herkommen. Also Rees ist auch schon fast mit eingeschlossen, auch wenn es jetzt hier nicht so drauf ist, aber ich glaube, das ist dort auch noch mit drin. 11 Kilometer sind sie gelaufen. Und warum? Ich denke, dass sie enttäuscht waren. Ich möchte mit euch den Text anschauen. Wir lesen Lukas 24, 14 und folgende. Also die 11 Kilometer sind sie gelaufen. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Ihre Augen wurden gehalten, heißt es in einer anderen Übersetzung. Sie haben Jesus nicht erkannt, obwohl er mit ihnen dort gelaufen ist. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig darüber stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte, Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Geschwätz. Gut, soweit erstmal. Die Jünger, wir sehen hier, du kannst es noch mal wegblenden, bitte. Wir sehen, dass die Jünger unterwegs sind und sie gehören nicht zum engeren Kreis. Also wir hören hier von einem Jünger, der heißt Kleopas, und der war nicht in der Gruppe der 12 Jünger dabei. Und wahrscheinlich auch nicht sein Freund, der mit ihm dort läuft. Vielleicht war es auch sein Verwandter, vielleicht war es ein Bruder von ihm. Und ich vermute, die Bibel sagt es nicht so eindeutig, dass sie nach Emmaus gehen, das sagt sie klar, aber dass sie von Emmaus kommen, das wissen wir nicht ganz genau, aber das ist die Vermutung. Deswegen nennt man sie auch die Emmaus-Jünger. Und sie waren nicht dort, wo die 12 Jünger am letzten Abend gemeinsam das Abendmahl eingenommen haben, dort waren sie nicht dabei. Sie waren wahrscheinlich bei diesen 72 Jüngern dabei, vielleicht auch bei den 120, von denen die Bibel manchmal schreibt. Aber Fakt ist, sie haben Jesus gekannt und sie haben erlebt, was die letzten Tage geschehen ist. Und der Grund, warum sie weglaufen, für meine Begriffe, ich denke, sie haben Jerusalem den Rücken gekehrt und sie laufen nach Emmaus, weil sie enttäuscht worden sind. Wir haben gelesen, sie haben erwartet, dass Jesus der verheißene Messias ist und dass er Israel befreien wird. Und ihre Erwartungen sind unerfüllt geblieben. Ihre Träume sind gestorben. Es gibt zerplatzte Hoffnungen. Und wie oft erleben wir das auch, dass Dinge in unserem Leben schief laufen und dass wir enttäuscht sind. Dann macht sich Niedergeschlagenheit breit und Angst. Vielleicht hatten sie auch Angst vor Verfolgung. Wir lesen an einer anderen Stelle, dass die Jünger sich eingeschlossen haben danach, als Jesus gestorben war und begraben wurde. Und vermutlich sind es alles Dinge, die sie auf den Weg gebracht haben nach Emmaus. Sie sind gelaufen und Jesus war dabei und sie erzählen ihm, was passiert ist. Wir lesen weiter in Vers 25. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. In einer anderen Übersetzung heißt im Vers 25: O ihr Unverständigen! Wie ist doch euer Herz träge zu glauben? Und dieses Wort träge heißt im Griechischen Bradi. Und im Medizinischen gibt es den Ausdruck Bradykardie. Das ist ein niedriger Puls. Das ist, wenn das Herz zu langsam schlägt, dann ist es träge. Dann dann heißt es, der Puls geht unter 60. Also das Medizinische kommt immer mal wieder bei mir vor. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht aus mir rausbringen. Aber wenn wir einen niedrigen Puls haben, dann brauchen wir irgendwann einen Herzschrittmacher. Dann brauchen wir so einen Anstoß. Und manchmal braucht unser Herz auch geistlich gesehen einen Anstoß, damit wir glauben, was Gott sagt. Oh, ihr Unverständigen, manchmal bin ich auch unverständig. Vielleicht ihr nicht. Ihr seid ja immer ganz hellwach und dabei und versteht es. Aber ich habe manchmal auch so ein träges Herz, so eine Müdigkeit, so eine oder so ein Denken, es muss doch so und so sein. So muss es doch laufen. Auch mit Gott. So muss es doch funktionieren. Und wenn es nicht geht, dann bin ich enttäuscht. Aber Jesus kommt ihnen entgegen und er sagt, oder die Schrift sagt im Vers 27, Jesus erklärt ihnen von den Büchern Mose bis zu den Propheten, was über ihn geschrieben ist. Und habt ihr euch schon mal überlegt, was steht denn da im Alten Testament? Die haben ja nur das Alte Testament gehabt als Bibel. Die haben ja nicht das, was wir heute haben, komplett die Schrift, das haben die ja nicht gewusst. Und das Internet ist schon cool, ne? Da kann man einfach mal eingeben, was gibt es für erfüllte Prophezeiungen oder was erklärt Jesus den Jüngern, die nach Emmaus gehen, über die Schriften, was über ihn geschrieben ist. Und ich habe hier so mal das ausgedruckt, einfach euch, um euch das zu zeigen. Ich habe 45 Prophezeiungen, nein, 54, sorry, gefunden, wo es heißt, über Jesus wurde berichtet und es hat sich erfüllt. Und es begeistert mich total, weil ich denke, die Bibel beschreibt sich selber. Jesus erklärt sich selber. Und er kommt zu den Jüngern und er erklärt ihnen aus der Schrift, was über ihn geschrieben wurde. Und da möchte ich euch in ein paar Prophezeiungen mit reinnehmen. Und zwar steht zum Beispiel in Jesaja 7, Vers 4. Ich habe da so eine Folie gemacht, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Das hat Jesaja schon prophezeit. Und das gibt es eigentlich nicht, menschlich gesehen. Es kann keine Jungfrau schwanger werden, oder? Maggie, was denkst du dazu? Aber es steht da und die Schrift sagt, also es heißt ja, Maria wurde schwanger und sie war Jungfrau. Und ich glaube, dass die Jünger untereinander sich unterhalten haben, was denn da geschehen ist. Maria war ja dabei. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt, The Chosen. Da war die Mutter von Jesus mit in dieser Gruppe der Jünger dabei. Und es berichtet die Bibel. Und Maria war Jungfrau, als sie schwanger war. Der Engel kam zu ihr und hat gesagt, du wirst schwanger werden. Und Jesaja hat es vorausgesagt. Und es hat sich erfüllt. Und es ist ein Beweis. Hey, ich bin das. Und ich glaube, dass die Jünger das gehört haben, als sie dort in dieser Gruppe waren. Die haben sich da drüber unterhalten. Jesaja 40, Vers 3 bis 5. Gott sendet seinen Boten vor Jesus her. Wir lesen von Johannes, dem Täufer. Er sagt, ich bin die Stimme in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Das ist seine Berufung gewesen. Und in Jesaja 40 steht schon, dass Gott einen Boten vor ihm hersendet. In Jesaja 61 lesen wir die bekannte Stelle, wo Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Jesaja 61. Und er predigt darüber, er nimmt die Schriftrollen und er sagt, heute ist dieses Wort erfüllt. Und die Leute damals haben gedacht, das kann gar nicht sein. Und das ist was, wo er erklärt, hier steht's in den Schriften Jesaja 61 und es ist geschehen, es hat sich erfüllt. Jesaja 35, Vers 5. Er öffnet die Augen. Da kommt noch eins vorher. Jesaja 61. Entschuldigung. Er öffnet die Augen der Blinden und die Tauben hören. Das ist es, was geschrieben ist und was wir durch seine ganze Geschichte sehen. Jesus hat die Augen geöffnet von den Blinden. Er hat den Tauben die Ohren geöffnet. Sie konnten wieder hören. Er hat das Gebrochene aufgerichtet und er macht es heute noch. Und er beweist es den Emmaus-Jüngern, was da über ihn geschrieben ist und was sie gesehen haben. Sie sind mit ihm unterwegs gewesen. Er beweist sich. Zacharja 9, Vers 9. Er reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Wir hatten mal so ein cooles Bild, wo dieser Esel in Wesel steht und Jesus drauf sitzt. Es war so eine Fotomontage. Und er kommt nach Wesel. Jesus reitet hier ein und er ist hier heute Morgen mitten unter uns. Und es ist geschehen. Heute feiern wir Palmsonntag. In Zacharja 11, Vers 12 steht, er wurde für 30 Silberstücke verraten. Auch das wurde vorhergesagt und auch das, bin ich überzeugt, haben diese Jünger mitgekriegt. Die haben mitgekriegt, dass Judas 30 Silberstücke bekommen hat, als er Jesus verraten hat. Jesaja 50, Vers 6. Er wurde geschlagen und angespuckt. Wir lesen bei dem Verhör, dass er gefangen genommen wurde, angespuckt wurde, geschlagen wurde von dem Knecht des hohen Priesters und von Soldaten. Und es wurde prophezeit vorher. In Psalm 22, Vers 19 steht, dass über seine Kleider gewürfelt wurde. Das Los wurde um sein Gewand geworfen. Also sie würfelten, wer bekommt sein Kleid. Und es hat schon David im Psalm 22 vorausgesagt. Es hat sich erfüllt. Jesaja 53, die bekannte Stelle über das Lamm, was geopfert wird. Im Vers 4 lesen wir, er wird stellvertretend leiden. Und er ist ans Kreuz gegangen und hat stellvertretend unsere Not, unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Scham auf sich genommen, unsere Krankheit. Er hat das getan, stellvertretend für uns. Könnt ihr noch? Wollt ihr noch was hören? Amos 8, Vers 9. Die Sonnenfinsternis wird vorausgesagt. Als Jesus gekreuzigt wurde, gab es eine Sonnenfinsternis 3 Stunden lang. Und die Jünger waren dabei. Die haben erlebt, dass es dunkel war plötzlich. Und es wurde da schon prophezeit. An diesem Tag wird es finster sein, heißt es da. Dann nochmal Jesaja 53, Vers 9. Er wurde in einem Grab von einem reichen Mann begraben. Jesus hatte kein Grab, aber wir haben gelesen oder wir wissen, wer die Schrift kennt, Josef von Arimathea hat sein Grab zur Verfügung gestellt und der war reich. Der hatte genug Geld, der hat zu Lebzeiten schon sein Grab aushauen lassen, das wurde ja alles mit Meißel ausgehauen aus dem Stein und Jesus wurde dort in dem Grab von einem Reichen begraben. Und Jesus hat in Matthäus 16 vorher selber gesagt, als er unterwegs war mit den Jüngern, dass der Messias vom Tod auferweckt wird. Er hat es selber angekündigt. Ein paar Mal hat er so seine Leidensankündigung gegeben. Und er hat es vorher gesagt. Und wir lesen in Markus 9, Vers 31 und 32. Er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Das hat Jesus so gesagt seinen Jüngern. Und dann heißt es: Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Ganz menschlich, ne? Sie hören was und sie können es nicht einordnen. Und wie oft hören wir was aus der Schrift und wir verstehen nicht, was Gott meint. Und wir trauen uns aber auch nicht, ihn zu fragen. Wir trauen uns nicht, jemand zu fragen: Du, was heißt es? Und genauso sind die Jünger unterwegs gewesen. Sie haben es nicht verstanden, aber Jesus erklärt es ihnen. Jesus sagt es ihnen auf dem Weg. Er öffnet ihnen die Schrift. Und sie gehen weiter und kommen nach Emmaus. Und wir lesen dann ab Vers 30 in Lukas 24. Als Jesus sich mit ihnen zum Tisch niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke und gab es ihnen. Und er wollte ja weitergehen, aber sie haben ihn genötigt: Bleib bei uns, denn es wird dunkel. Und es war wahrscheinlich schon dunkel. Aber er ist mit bei ihnen geblieben und hat mit ihnen gegessen. Und er hat das Brot gebrochen, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander: Hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Hat nicht unser Herz gebrannt, heißt es in einer anderen Übersetzung. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift aufgemacht hat? Und ich hoffe, dass unsere Herzen wieder brennen von dem, was er sagt, weil er gekommen ist als Retter für unsere Not, für unsere Schuld. Er hat uns das Leben gebracht. Er hat den Weg freigemacht zum Vater. Er hat den Vorhang zerrissen, heißt es in der Bibel. Gerade da, als er gekreuzigt wurde, ist der Vorhang zerrissen im Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligen getrennt hat. Hat dein Herz auch schon mal gebrannt? Für Fußball zum Beispiel? Oder für Lobpreis? Oder einfach für eine freudige Nachricht, dass jemand von euren Kindern schwanger geworden ist, dass ihr bald Großeltern werdet zum Beispiel? Oder Eltern? Ist es was, wo das Herz brennt? Ich erinnere mich, als ich mich bekehrt habe, da hatte ich in mir so eine Freude, wo ich dachte: Wuh, jetzt muss ich das rauslassen. Aber ich habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist so was, dieses Brennen im Herzen, für Jesus begeistert zu sein. Begeistert zu sein, dass Jesus für mich gestorben ist, mich frei gemacht hat. Wenn ich Jesus aufnehme, wenn ich Jesus annehme, er macht frei, er befreit, er macht heil. Ich weiß noch, wir hatten mal im Glaubenszentrum einen jungen Mann, der hat mit uns Volleyball gespielt und da hatten wir gerade Kinderkonferenz in der Zeit und da kam ein Lobpreisleiter. Und der hat ein Lied reingebracht und der hat ständig dieses Lied gesungen. Und der hat immer gesungen: Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Und der war wie high oder wie besoffen oder so. Der hat richtig gebrannt für das. Und so will Gott, dass wir brennen für ihn. Jesus möchte, dass wir für ihn brennen. Genau. Amen. Gottes Wort soll dich erfüllen, dass es sich anfühlt wie Feuer in deinem Herzen. Jetzt noch mal zu dieser Szene, wo Jesus sich zu erkennen gibt. Ist schon witzig gemacht, oder? Er bricht das Brot, er dankt Gott und bricht das Brot und plötzlich ist er weg. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Macht doch eigentlich keinen Sinn, oder? Hat er noch was anderes zu tun gehabt, dass er plötzlich weg war, oder war die Mission dann erledigt? Für meine Begriffe, habe ich ja vorhin schon gesagt, waren die zwei Jüngern, Kleopas und der andere, nicht dabei, als das Abendmahl ausgeteilt wurde. Woher wussten sie denn, was das bedeutet? Oder warum hat es so eine Power gehabt, dass es ihnen die Augen geöffnet hat? Habt ihr euch schon mal drüber Gedanken gemacht? Mir ist in den Sinn gekommen, dass die Jünger bestimmt dabei waren, als die Brotvermehrung stattgefunden hat. Und da waren 5000 Männer, heißt, plus mindestens so viele Frauen, plus zweimal, dreimal, viermal so viele Kinder. Das waren Massen Leute. Und Jesus hat Gott gedankt für das Brot, hat es gebrochen und dann wurde es vermehrt. Dann haben es die Jünger ausgeteilt und vielleicht haben sie es selber auch mit ausgeteilt. Und sie haben gesehen, das ist Jesus, das ist die Kraft Gottes, die dort wirkt. Und ich wünsche mir für uns, dass wir glauben, heute noch, dass es wahr ist, dass, was Jesus getan hat. Und er wirkt unter uns. Wir haben gehört, dieses Zeugnis von Maggie und Marvin, dass die Tochter geheilt wurde, dass der Arm nicht mehr schmerzt, wieder eingerichtet wurde. Gott tut Wunder. Und auch wenn es nicht sofort tut, lasst uns dranbleiben. Wie lange habt ihr gebetet? 8 Monate, jeden Abend oder meistens. 8 Monate, nonstop. Manchmal denke ich, wir geben so schnell auf. Wir sagen, okay, ein Gebet und es muss jetzt heil sein. Und wenn es nicht ist, ja, dann gehe ich nach Emmaus. Nein. Lasst uns wieder umkehren. Die Jünger stehen auf und packen ihre Sachen zusammen und laufen am gleichen Abend zurück nach Jerusalem. So machen die das. Die sind so begeistert von dem, dass sie Jesus gesehen haben, dass er ihnen das Wort erklärt hat, dass sie augenblicklich aufstehen und die 2 Stunden, vielleicht in einer Stunde, wieder zurücklaufen. Ich denke, die hatten richtig Drive. Drive, yeah. Ja. Was gibt es in deinem Leben an unerfüllten Erwartungen, an Enttäuschungen? Und ich bin überzeugt, jeder hat irgendwo was, wo er vielleicht vom Leben enttäuscht ist, von Gott enttäuscht ist, von Geschwistern enttäuscht ist, wo Niedergeschlagenheit sich breit gemacht hat, wo Zweifel sich breit machen. Ist es wirklich wahr, dass Gott mich liebt? Ja, es ist wahr. Lass dir diese Zweifel nicht in deinem Kopf immer mehr sich festsetzen. Wir können nichts machen, dass die Vögel über unserem Kopf kreisen. Aber wir können es machen, dass sie kein Nest auf unserem Kopf bauen. Die Gedanken, die negativen Gedanken, die uns Zweifel ins Herz säen wollen, die sind da. Die habe ich auch. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Steh wieder auf, komm wieder zu mir. Komm zurück zu Jesus. Komm an sein Herz. Glaube ihm wieder. Da, wo auch Worte, die du bekommen hast, die Gott dir gesagt hat, wo sie vielleicht nicht in Erfüllung gegangen sind, lass dich nicht entmutigen. Lasst euch nicht entmutigen. Gott hat uns auch Worte gegeben, dass wir Kinder haben werden und wir haben keine Kinder. Ich lass mich nicht entmutigen. Der Herr weiß warum. Ich gehe trotzdem weiter mit Jesus. Lasst uns weitergehen mit Jesus. Lasst uns nicht in dem Negativen, in den Zweifeln, im Unglauben hängen bleiben. Lasst uns zurückkehren zu Jesus. Er geht uns nach. Er interessiert sich für uns. Es interessiert ihn, wie es dir geht. Es interessiert ihn, ob du Schmerzen hast oder nicht. Ich möchte uns gern am Abschluss noch eine Zeit nehmen lassen, wo wir einfach mal zu Gott kommen jetzt und ihm sagen, was uns schwerfällt, was uns niederdrückt, wo vielleicht auch das Geschwätz von Christen und Geschwistern zu groß geworden ist, wo wir es nicht mehr hören können, wo es uns vielleicht nervt, dass immer die Gemeindeleitung George sagen, hey, lass uns doch in Sprachen beten. Ja, das ist ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Es ist kein Geschwätz. Und manche Sachen kommen uns wirklich vor wie Geschwätz, wie Dinge, die uns einfach zu viel sind. Es ist mir zu viel. Es ist mir zu nah. Okay, das gibt's. Das kenne ich auch. Aber dann lasst uns zu Jesus gehen damit. Lasst uns jetzt zu Jesus gehen. Lasst uns ehrlich sein vor ihm. Lasst uns ihm Zweifel bringen. Lasst uns ihm sagen, wo wir nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen, weil wir hier stehen und da stehen und beides fühlt sich gut an. Jesus hat den Weg für dich. Und er geht uns nach auf dem Weg, den wir gehen. Er ist mit uns unterwegs, auch wenn unsere Augen so gehalten sind, dass wir ihn nicht sehen. Trotzdem ist er da. Trotzdem ist er mit uns. Glaubt es. Ja, lass uns einfach einen Moment jetzt ruhig werden und Jesus Dinge bringen, die uns in den Sinn kommen. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, bitte komm und berühre du unsere Herzen. Du bist der Tröster. Danke, Herr, dass du uns Mut machst. Danke, dass du die Hoffnung der Herrlichkeit bist, die in uns lebt. Danke, Jesus, dass wir dir bringen dürfen, wo zerplatzte Hoffnungen in unserem Leben sind. Niedergeschlagenheit. Herr, wo Ängste sich breit machen. Die Angst vor der Zukunft. Die Angst, nicht genug zu haben im Leben. Die Angst, alleine zu sein. Nöte und Sorgen, wir bringen sie dir, Jesus. Bringen dir die Sorge um unsere Familien, auch in fernen Ländern. Wir bringen dir unsere Zweifel, auch Zweifel an dir, an deinem Wirken. Herr, du bist Gott, der sich nicht ändert. Du warst gestern derselbe, der du heute bist und der du in Ewigkeit sein wirst. Das sagt dein Wort und dein Wort ist die Wahrheit. Danke, Jesus. Du bist das Wort und du bist die Wahrheit, Herr. Wir preisen dich. Und du sagst uns, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und Vater, das bete ich für uns heute, dass du unsere Augen öffnest und dass wir dich erkennen, den einzig wahren Gott und den, der gekommen ist, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der nicht nur ans Kreuz gegangen ist für unsere Not, für unsere Schuld, für Scham und Sorgen und Krankheit, sondern der auch auferstanden ist, Jesus, und du lebst. Halleluja, wir preisen dich, wir ehren dich, dass du lebst, Herr, dass du lebendig bist und erfahrbar bist, auch heute noch. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, Jesus, für deine Kinder. Du hast uns geschaffen, Herr. Und es ist dir wichtig, wie es uns geht. Du gehst uns nach. Danke dafür. Ich bete um Offenbarung, dass wir in deinem Wort lesen und erkennen, was du sagst. Dass wir das ewige Leben haben, weil wir dich, den einzig wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Amen.